Ihr Lieben, Jesus hat diese Predigt gehalten, diese Rede. Und während er das tat, saß er auf diesem Berg. Er saß, er stand nicht. Heute, wenn man Predigt oder Reden hält, dann steht man, so wie ich. Aber damals, zur Zeit Jesu, in der Gegend, wo er gelebt hat, da saß man. Das war die Haltung von Lehrern. Lehrer, also Leute, die unterrichtet haben, die Menschen etwas beigebracht haben, auch religiöse Lehrer, Rabbis, Leute wie Jesus, die saßen, wenn sie unterrichtet haben, wenn sie gelehrt haben. Und in den großen Synagogen zur Zeit Jesu, da gab es so einen Stein aus so einen Stuhl aus Stein, einen Steinstuhl. Und der stand ziemlich in der Mitte. Und wenn die Juden Gottesdienst gefeiert haben, Wortgottesdienste, geopfert wurde ja im Tempel, aber Wortgottesdienste gefeiert haben, dann ist im Laufe des Gottesdienstes einer der jüdischen Männer aufgestanden, ist nach vorne gekommen, hat sich auf diesen Stuhl gesetzt. Er hieß der Stuhl des Mose, hat sich eine Schriftrolle geben lassen aus dem Alten Testament, hat daraus vorgelesen und das ausgelegt, hat, wir würden heute sagen, gepredigt. Jesus sitzt nicht auf so einem Steinstuhl, auf einem Stuhl des Mose. Sein Stuhl des Mose ist ein ganzer Fels, ein ganzer Berg. Und Jesus ist nicht in einer Synagoge, in einem begrenzten Raum, wo er 20, 30, vielleicht 50 Leute unterrichtet. Jesus' Synagoge ist das Himmelszelt, ist die ganze Welt. Jesus sitzt auf diesem Felsen als Lehrer für alle Menschen. Für alle Menschen seiner Zeit und auch für alle Menschen aller Zeiten. Auch als Lehrer für uns. Und er hält also diese Predigt. Und ich übertreibe nicht, es ist die berühmteste Rede, die in der Menschheitsgeschichte gehalten wurde. Keine andere Rede, und das ist mein Ernst, wurde so oft weitererzählt, so oft diskutiert, so oft niedergeschrieben, abgeschrieben, abgedruckt, kopiert, wurde so oft zitiert und diskutiert wie diese Rede. Wir nennen sie Bergpredigt. Jesus sitzt auf diesem Berg, daher der Name, und hält diese Bergpredigt. Und wir dürfen uns ihm zu Füßen setzen. Zu seinen Jüngern, zu dem ganzen Volk, was anwesend war. Übrigens, das Wort Jünger, das deutsche Wort Jünger, das hat Martin Luther geprägt. Und zu seiner Zeit hieß es einfach Schüler. Das war ein ganz alltägliches Wort. Wenn wir von Jüngern Jesu reden, dann meinen wir Schüler. Leute, die sich von Jesus unterrichten lassen, die Jesus nachfolgen, die ihm zuhören und auf ihn hören. Und wir sind eingeladen, solche Jünger zu sein, solche Schüler zu sein und uns, das ist die Haltung der Schüler, ihm zu Füßen zu setzen. Und lasst uns das machen. Lasst uns jetzt Jesus zu Füßen sitzen und nicht die ganze Bergpredigt, aber so die wichtigen Schlaglichter und so den roten Faden, so die Spitzenaussagen, die hören. Und wenn ihr die gleich hört, stellt euch doch einfach vor, wie Jesus dort sitzt und wie er diese Worte sagt. Und achtet darauf, was euch anspricht, was euch anspricht, was euch vielleicht abstößt. Worte aus Jesu Mund. Und da ihr schon sitzt, setze ich mich auch noch. Wohl den geistlich Armen, ihnen gehört das Himmelreich. Wohl den Leidenden, sie werden Trost finden. Wohl den Sanftmütigen, sie werden die Erde besitzen. Wohl denen, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, sie sollen satt werden. Wohl den Barmherzigen, sie werden Barmherzigkeit finden. Wohl denen mit reinen Herzen, sie werden Gott sehen. Wohl den Friedestiftern, sie werden Kinder Gottes heißen. Wohl denen, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Ihnen gehört das Himmelreich. Wohl euch, wenn euch die Menschen wegen mir beleidigen oder verfolgen. Ihr werdet im Himmelreich belohnt werden. Ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Lasst euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Euch wurde doch gesagt, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, schon wer gegen seinen Bruder zornig wird, hat dieses Gebot gebrochen. Euch wurde gesagt, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, schon wer eine Frau voller Begierde ansieht, hat in seinem Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Euch wurde gesagt, du sollst nicht lügen und du sollst deine Schwüre halten. Ich aber sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Euer Ja soll ein Ja sein und euer Nein ein Nein. Euch wurde gesagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, so halte ihm auch die linke hin. Euch wurde gesagt, du sollst deinen Nächsten lieben, aber deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt auch eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Denn ihr sollt vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wenn du Geld spendest, dann posaune es nicht hinaus wie die Heuchler. Wenn du Geld spendest, soll es im Verborgenen geschehen. Dein Vater im Himmel, der das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Wenn du betest, dann stelle dich nicht damit selbst zur Schau, wie die Heuchler. Wenn du betest, dann tue das in deinem stillen Kämmerlein. Dein Vater im Himmel, der das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Und so sollt ihr beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn du fastest, so tue vor anderen Menschen nicht leidend, wie die Heuchler. Wenn du fastest, dann kämme deine Haare und wasche dein Gesicht. Dein Vater im Himmel, der das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Sammelt keine Schätze auf der Erde, wo sie rosten und gestohlen werden können. Sammelt doch Schätze im Himmel, wo sie nicht rosten und nicht gestohlen werden können. Denn wo deine Schätze sind, da wird auch dein Herz sein. Und sorgt euch nicht um euer Leben, um Essen und Trinken oder Kleidung. Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte in Scheunen. Und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Und seid ihr ihm nicht viel mehr wert als Vögel? Und richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Was siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber nicht den Balken in deinem eigenen Auge? Bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet werden. Und alles, was ihr möchtet, dass man euch tue, das tut auch für andere. Und dann beendet Jesus diese bekannteste Predigt der Menschheitsgeschichte mit einem Vergleich, mit einer Gleichnisgeschichte. Jeder, der diese meine Worte hört und sich danach richtet, ist einem klugen Mann gleich, der sein Haus auf Fels gebaut hat. Da gingen Regengüsse nieder, Sturzbäche kamen und Winde wehten und warfen sich gegen das Haus. Und es stürzte nicht ein, denn Fels war sein Fundament. Und jeder, der diese meine Worte hört und sich nicht danach richtet, ist einem törichten Mann gleich, der sein Haus auf Sand gebaut hat. Da gingen Regengüsse nieder, Sturzbäche kamen, Winde wehten und schlugen gegen das Haus. Und es stürzte ein, und sein Sturz war gewaltig. Das ist die Bergpredigt zum Groben. Und das ist das Ende. Damit beendet Jesus diese gut durchkomponierte, gut durchdachte, großartige Rede. Er erzählt von zwei Männern. Beide bauen ein Haus. Der eine auf Stein, der andere auf Sand. Und dann kommen in beiden Fällen die Stürme, die Winde, die Regengüsse. Dann kommt das Unwetter. Und das Unwetter rüttelt an den Häusern. Aber das Haus, was auf Fels gebaut ist, das bleibt stehen. Das Haus auf Sand, das fällt zusammen. Jesus vergleicht jeden seiner Hörer mit diesen beiden Männern, mit diesen Hausbauern. Und er tut das auf die folgende Weise. Er sagt, jeder, der meine Worte hört und sich danach richtet, ist wie dieser kluge Mann, der auf Fels baut. Und jeder, der meine Worte hört und sich nicht danach richtet, der ist wie dieser törichte Mann, der auf Sand baut. Was meint er damit? Was bedeutet es, die Bergpredigt zu hören, okay, aber sich danach zu richten? Wie haben sie ihm gehört? In Grundzügen. Was heißt es, sich danach zu richten, sich daran zu halten, das zu tun? Es gibt zwei verschiedene Interpretationsmöglichkeiten, die sehr geläufig sind. Die erste Interpretationsmöglichkeit sagt, in der Bergpredigt geht es um unser Verhalten. Das ist eigentlich eine ethische Unterweisung. Die Bergpredigt und Jesus mit der Bergpredigt möchte dich dazu bringen, dass du dich anders verhältst, dass du dich besser verhältst. Und diese erste Interpretation, die stützt sich auf Texte aus der Bergpredigt. Und wir haben diese Texte eben gehört. Jesus redet über die großen Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht lügen und weitere. Und er nennt diese Gebote und er verschärft sie. Du sollst nicht töten. Ich aber sag dir, schon wenn du zornig bist, hast du dieses Gebot gebrochen. Ehebruch beginnt schon in Gedanken, in lüsternen Blicken. Und was das Schwören angeht, du sollst überhaupt nicht schwören. Dein Ja soll ein Ja sein, dein Nein, ein Nein. Und es geht weiter. Am Schluss der Bergpredigt, ziemlich am Ende, sagt er, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Das mit dem Balken im eigenen Auge und dem Splitter beim anderen. Jesus redet darüber, wie wir Geld spenden sollen, wie wir beten sollen, bis in den Wortlaut hinein, und wie wir fasten sollen. Geht es in der Bergpredigt nicht vor allem darum, was wir, du und ich, was wir tun sollen? Möchte Jesus mit dieser Rede nicht unser Verhalten ändern? Dann, wenn diese Interpretation stimmt, dann bedeutet es, wenn du dich an die Bergpredigt hältst, wenn du das tust, was Jesus hier sagt, wenn du dein Verhalten so änderst, dann steht dein Lebenshaus auf Felsfundament. Und wenn nicht, Sand. Ich glaube das nicht. Diese Stellen stehen in der Bergpredigt, aber ich glaube nicht, dass es der Kern ist. Ich glaube nicht, dass es der rote Faden ist, der sich durch die Bergpredigt zieht. Ich glaube nicht, dass das das Wesentliche, die Essenz der Bergpredigt ist, dass wir uns anders verhalten. Die Mitte der Bergpredigt, exakt die Mitte, wenn man sich das Ganze anguckt, ist das Vaterunser. Und das Vaterunser ist im damaligen Kontext verrückt. Jesus redet darüber, wie wir beten dürfen. Und er sagt, betet zu Gott als eurem Vater. Jesus redet zu Juden. Und fromme Juden der damaligen Zeit, die haben Gott nicht ihren Vater genannt. Die hatten eine so große Ehrfurcht vor Gott, dem Herrn, dem Allmächtigen, dass sie sich nicht mal getraut haben, seinen Namen auszusprechen. Und Jesus sagt, nennt ihn Vater, euren Vater. Jesus selbst betet zu diesem Gott als Abba. Das ist eine Koseform, das heißt Papa, Papi. Jesus betet zu dem allmächtigen Gott als Papi und sagt, betet das Vater unser. Gott ist euer Vater. Das ist die Mitte der Bergpredigt. Und der Anfang der Bergpredigt ist kein Verhalte dich anders, sondern ein Zuspruch. Das, was wir Seligpreisung nennen. Wohl denen, die sanftmütig sind, die barmherzig sind. Sogar wohl denen, die verfolgt werden um meinetwillen. Gesegnet seid ihr, wohl seid ihr, denn Gott sieht euch. Gott wird euch geben, Gott wird euch versorgen. Und dann sofort kommt dieses Wort vom Salz der Erde und Licht der Welt. Jesus sagt doch dort nicht, sei Salz der Erde und sei Licht dieser Welt. Oder werde Salz der Erde und Licht der Welt. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Das seid ihr. Und auch in den ganzen ethischen Teilen spricht er immer wieder von Gott als dem Vater im Himmel. Oder denkt an diese Schätze. Sammelt keine Schätze hier auf der Erde. Sammelt Schätze im Himmel. bei Gott, eurem himmlischen Vater. Denn diese Schätze haben Bestand. Ich glaube, das Zentrum der Bergpredigt ist die Beziehung zu Gott als unserem himmlischen Vater. Das ist die zweite Interpretation der Bergpredigt. Das eine ist, die Bergpredigt ist Regel, Regel, Regel. Halte dich dran. Die zweite ist, in der Bergpredigt geht es um eine Beziehung, um deine Beziehung zu Gott als deinem himmlischen Vater. Und davon leitet sich dein Verhalten ab. Dazu kommen wir gleich. Jesus führt uns mit der Bergpredigt zu Gott als unserem himmlischen Vater. Und das tut er nicht nur mit der Bergpredigt, das ist sein gesamter Auftrag. Deswegen ist Jesus, der von Ewigkeiten her bei Gott war und Gott selbst war, Mensch geworden. Deshalb hat Jesus auf der Erde gelehrt und unterrichtet, was er gelehrt und unterrichtet hat. Deswegen hat er Menschen geheilt. Deswegen hat er sich Menschen zugewandt. Deswegen hat er Wunder getan. Deswegen hat Jesus gelitten am Kreuz und ist gestorben. Und deswegen ist Jesus am dritten Tag auferstanden von den Toten und aufgefahren in den Himmel. All das, diesen ganzen Weg von Gott zu uns, in den Tod, zurück zu Gott, all das, weil er uns zu Gott führen möchte. Gott, unserem himmlischen Vater, der uns liebt. All das, um die Trennung von Gott, um die Distanz zu Gott, um die Fremdheit und Unkenntnis zu Gott zu überwinden. Und Jesus sagt das an einer anderen Stelle in den Evangelien ganz, ganz klar. Im Johannesevangelium lesen wir, wie Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Und ein Vers später, wer mich sieht, der sieht den Vater. Jesus sagt von sich selbst, dass er der Weg zu Gott, dem himmlischen Vater ist. Er zeigt nicht nur den Weg, er ist der Weg. Wie meint er das? Wer mich sieht, sieht den Vater. Jesus kommt von Gott her. Jesus ist der Mensch gewordene Gott. Wenn wir Jesus angucken, dann sehen wir Gott, unseren Vater. Wenn ich im Neuen Testament lese und ich sehe, wie Jesus voller Liebe einem kranken Menschen begegnet und ihn heilt, dann lese ich da ein historisches Ereignis vor 2000 Jahren, aber vor allem lese ich, wie der himmlische Vater über mich empfindet und was der himmlische Vater für mich ist. Wenn ich Jesus sehe, sehe ich den Vater. Wenn ich Jesus und andere Menschen sehe, sehe ich den Vater und mich. Jesus führt zu Gott, dem Vater. Und das ist der Kern vom Glauben. Das ist der Kern vom christlichen Glauben. Im Christsein geht es im Wesentlichen, im Kern, zuallererst um die Beziehung zu Gott, diesem Vater. Es gibt Menschen, die denken, im christlichen Glauben, im Christsein, geht es im Wesentlichen um zwei Tafeln. Auf der einen Tafel steht, du darfst nicht, und es kommt ganz, ganz viel. Und auf der zweiten Tafel steht, du musst. Und da kommt auch einiges. Und wenn wir so über Glauben denken, über den christlichen Glauben, dann unterstellen wir meistens, dass die Dinge, die eigentlich Spaß machen, auf der Verbotsseite stehen. Und die Sachen, die nicht so Spaß machen, die ich eigentlich nicht möchte, auf der Gebotsseite. Diese Perspektive denkt, im Glauben geht es um Regeln, Regeln, Regeln. Verbote und Gebote. Es geht um mein Tun. Glaube ist im Wesentlichen Ethik. Moralische, religiöse Ethik. Es kommt darauf an, was du tust. Aber das ist nicht der Kern. Das ist nicht der Kern vom Glauben. Lass uns das Religion nennen. Ist okay. Das können andere haben. Aber der Kern vom Glauben ist Beziehung zu Gott. Zu Gott als deinem himmlischen Vater, der dich unglaublich liebt, der dich so sehr liebt, dass er in Jesus auf die Welt kommt, diesen ganzen Weg geht, weil er dich liebt. Das ist der Kern von Glauben. Beziehung zu Gott. Es ist ungefähr so, nehmen wir einen Fisch an. Ein Fisch, der schwimmt und sagt, Nee, also an Wasser glaube ich nicht. Glaube ich nicht dran. Und eines Tages kommt er zum Glauben an Wasser. Und auf einmal sagt er, hey, jetzt macht das mit den Kiemen und mit den Flossen ja richtig Sinn. Hier, darum geht es. Und ich glaube, genauso ist das im Glauben. Es geht um diese Beziehung zu Gott. Das ist das, in der wir uns bewegen sollen. In der Beziehung zu Gott heißt es jetzt nicht, du musst jeden Morgen Bibel lesen und beten und sonntags in den Gottesdienst kommen. Hey, vielleicht hilft dir das. Und das ist bestimmt nicht die schlechteste Idee, aber das ist nicht der Kern. Der Kern ist diese Beziehung zu Gott, jeden Tag, jeden Moment, der alle Lebensbereiche umfasst, wie das Wasser den Fisch. Und wenn du zum Glauben kommst, merkst du auf einmal, hey, da ist ja Gott um mich rum. Gott, der himmlische Vater. Wie dieser Fisch, der merkt, stimmt, es gibt ja Wasser. Jetzt macht das Sinn mit den Flossen und den Kiemen. Der Kern von Glauben ist Beziehung. Religion will Regeln. Religion will Verhalten. Damit meine ich nicht, dass auf dieser Seite hier, wo es um Glauben als Beziehung geht, dass das nichts mit Verhalten zu tun hätte. Aber ich glaube, das ist eine Ableitung. Das ist der zweite Schritt, nicht der erste. Religion sagt, du musst dich so und so verhalten, dann kommst du in die Beziehung zu Gott, dem Vater. Glaube, die gute Nachricht, Evangelium sagt, Gott hat eine Beziehung zu dir. Hier, du hast diese Beziehung zu Gott, hast deinen himmlischen Vater. Und dann, ich würde fast sagen, ganz automatisch veränderst du dich, auch in deinem Verhalten. Dann passiert etwas. Und das ist logisch, denn unsere Beziehungen prägen uns, prägen unser Denken und unser Verhalten. Vielleicht habt ihr mal gehört, wie man sagt, so im Laufe von 10, 20 Jahren werden sich Hundebesitzer und Hund immer ähnlicher. Sagt man wohl auch über Ehepaare. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber was stimmt, und ich glaube, das steckt dahinter, ist, mit wem du viel Zeit verbringst, mit wem du eine intensive, intime, enge Beziehung hast, wem du vertraust, der prägt dich. Das prägt dein Denken, es prägt deine Werte, es prägt dein alltägliches Verhalten, es prägt deine Entscheidungen. Das alles wird geprägt dadurch, mit wem du Beziehung hast. Weil mit wem du Beziehung hast, mit dem teilst du dein Herz. Der hat Zugang zu dir. Und wenn du diese enge Beziehung zu Gott hast, hast deinen himmlischen Vater, der dich liebt, dann prägt es dein Denken, dein Fühlen, deine Entscheidung, deine Werte, deine Normen, deine Gewohnheiten, dann prägt es dein Verhalten. Aber das ist die Ableitung aus der Beziehung. Nicht andersrum. Aus den Verhaltensweisen kommt nicht die Beziehung. Das ist die gute Botschaft, das, was wir Evangelium nennen. Ich glaube, das ist der Kern von der Bergpredigt. Und ich glaube, daran denkt Jesus, wenn er sagt, wenn du meine Worte hörst und dich danach richtest, bist du wie dieser Mann, der auf Fels baut. Ein letztes. Vielleicht ist dir dieses Hausbaugleichnis unsympathisch, weil du nicht so der Hobbyarchitekt bist. Vielleicht bist du ein bisschen mehr auf Natur und schön und weniger so Stein und Fels und Haus. Dann habe ich noch eine zweite Bibelstelle für dich. Aus dem Alten Testament, beim Propheten Jeremia. Jeremia sagt, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen. Und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Ein anderes Bild. Nicht so kastenförmig wie ein Haus, so ein schöner Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Das Wasser ist Gott, ist diese Beziehung zu Gott als dem Vater. Jeremia spricht von einem Menschen, der auf den Herrn vertraut, dessen Zuversicht Gott ist. Das ist eine vertrauensvolle Beziehung, das ist dieses Verhältnis. Das ist nicht zuerst Regel, 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 sondern Beziehung. Und diese Beziehung bedeutet, du bist wie ein Baum am Wasser. Und das, was Jeremia hier sagt, ist ganz, ganz parallel zu dem, was Jesus sagt. Jesus sagt, wer meine Worte hört und sich danach richtet, und ich denke, es geht um diese Beziehung, Jeremia sagt, der auf den Herrn vertraut, dessen Zuversicht der Herr ist. Es geht um diese Beziehung. Jesus vergleicht uns, wenn wir so sind, mit einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baut. Jeremia mit einem Baum, der am Wasser steht. Und dann kommt der Sturm an das Haus. Dann kommt die Hitze an den Baum. Es kommt. Ja, es kommen schwierige Zeiten im Leben, im Glauben. Die Versprechung ist nicht, alles wird immer happy, clappy und super. Die Versprechung ist, dein Haus bleibt bestehen, weil du hast ein Felsfundament. Der Baum bringt Frucht und bleibt grün, denn seine Wurzeln reichen zum Wasser. Das Fundament, auf dem das Haus steht, das Wasser, wo die Wurzeln hinreichen, ist diese Beziehung zu Gott als deinem himmlischen Vater. Ich bete jetzt und ich werde im Gebet einige Pausen lassen und ich werde ein Gebet beten, wo ich Gott bitte, mich neu in diese Beziehung hineinzuholen und sich mir zu zeigen, dass er wirklich ist wie dieses Wasser für den Fisch. Und ich bete das Satz für Satz und du darfst dieses Gebet mitbeten. Du musst es nicht laut tun, du kannst einfach still, leise in deinem Herzen die Worte nachsprechen, die ich sage, wenn du sie meinst, wenn du sie auch beten willst. Oder du sagst einfach, ja Gott, das will ich. Oder auf christlich, Amen. Ich bete dieses Gebet. Später beten wir das Vaterunser. Der Text ist da. Lass uns beten. Gott, ich danke dir, dass du dich als mein himmlischer Vater vorstellst. Ich danke dir, dass du mich liebst, dass ich dir wichtig bin, dass ich von dir gekannt bin und angenommen bin. Ich danke dir, dass es nicht in erster Linie um mein Verhalten geht, sondern um deine Liebe. Ich danke dir, dass deine Liebe so groß ist, dass du in Jesus Christus Mensch geworden bist. Danke für jedes Wort, was Jesus gesprochen hat, jedes Wunder und jede Heilung, die er vollbracht hat, die ich in der Bibel lesen darf. Danke, dass ich darin deine Liebe zu mir sehen darf. Und danke, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, auch für meine Schuld, auch für meine Trennung dir gegenüber. Und dass er Sünde, Tod und böse Mächte überwunden hat am Kreuz, dass er auferstanden ist am dritten Tag. Vater, danke für deine Liebe. Bitte zeig dich mir. Bitte sei du wie dieses Wasser um den Fisch. Bitte umgib mich, sodass ich das merke. Bitte präge mich. Präge mein Denken. Präge mein Fühlen. Präge meine Werte, meine Normen. Präge mein Verhalten. Und lass mich bei all dem nicht vergessen, dass das erste und letzte Wort ist, dass du mich liebst. Und dass du diese Beziehung zu mir hast, weil du dich dafür entschieden hast. Das bete ich im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Und Vater, wir wollen dich nicht nur für uns bitten, wir wollen dich für diese Stadt bitten, dass du diese ganze Stadt in diese Liebesbeziehung zu dir hineinziehst, dass du dich offenbarst, dass du dich zeigst, dass Menschen, die dich nicht kennen oder die falsche Bilder von dir haben, die deswegen sauer auf dich sind oder die von uns Christen da negative Erfahrungen gemacht haben, bitte zeig du dich ihnen mit deiner Liebe. Bitte zieh sie zu dir, offenbare dich ihnen. Und Herr, das bitten wir nicht nur für unsere Stadt Greifswald, das bitten wir für unser ganzes Land. Das beten wir für die ganze Welt. Dass du kommst mit deiner Liebe, die Denken verändert, die Werte verändert, die Verhalten verändert. Herr, deine Liebe ist die Lösung für unsere Probleme. Die großen Probleme der Welt, die kleinen Probleme unseres Lebens. Komm mit deiner Liebe. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du unser himmlischer Vater bist, zu dem wir beten dürfen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.